Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel aus der Bundespolizeidirektion Koblenz und ich habe uns festgestellt, ich bin ein Jahr dabei bei der Bundespolizei. Genau ein Jahr.
Ja, guck mal. Beim Podcast bist du länger.
Genau, mir gegenüber sitzt der Podcast-Partner, der schon viel länger podcastet, mit mir.
Genau. Nämlich ja, Wolfgang Edler aus Bad Oeynhausen-Eidinghausen.
Nur noch Eidinghausen.
Nein, die Gemeinde heißt Eidinghausen-Dehm, aber ich bin ja in Eidinghausen. Ich wohne in Eidinghausen neben der Eidinghausener Kirche. Aber so. Die Gemeinde ist Eidinghausen-Dehm.
Ich dachte, wo jetzt alles wieder zusammengeschlossen wird insgesamt, da besinnt man sich wieder auf den Wohnort sozusagen.
Ja, genau.
Ja, muss auch mal sein. Genau.
So. Ja, also Lars leuchtet mir heute auf dem Bildschirm enorm entgegen, dass du wirst da vom Sonnenlicht umhüllt, umstrahlt.
Ja. Ich habe schon echt große Bedenken, dass ich vielleicht irgendwie entrückt werde. Ich will dir aber vor, stell mir vor, dass so ein Strahl kommt, so ein Lichtstrahl und man dann entrückt wird. Und das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt hier wieder einen Podcast machen.
Ja, also wenn dein Ton plötzlich zwischendurch weg ist, dann ahnen wir, was passiert ist.
Genau. Wir müssen das Kirchenfest aber nicht nach mir benennen, das ist okay.
Ja, also das mit der Entrückung, kennst du das auch noch, ne? Früher hatten Autos doch oftmals so Glasschiebedächer. Also so zum Selbsteinbau. Ich glaube, das gibt es überhaupt nicht mehr, oder? Ja. Also heute wird das entweder ab Werk verbaut, so irgendwie mit so ausgeklügelten Techniken. Aber früher gab es so Schiebedächer, die man sich nachträglich irgendwie ins Autodach einbauen konnte. Und die glänzten dann meist durch Wasserundichtigkeiten und so. Und die wurden dann im Volksmund auch immer gern Entrückungsluke genannt.
Gut zu wissen, weil mein 190e Oldtimer hat ja tatsächlich ein Schiebedach und es ist wirklich so, man kriegt schon ganz schön die Sonne auf den Schädel. Das ist also, das merkt man erst, wenn man Auto fährt und es plötzlich so warm wird und einem so schwummerig wird, dann weiß man, hui. Oh, es war heiß, ziemlich heiß. Ja,
sowas habe ich nicht.
Aber du weißt was, das ist eine gute Überleitung. Wir haben eine Geschichte, wo es auch um Heißes geht heute.
Ach so, ja, ich dachte jetzt eher um arm und reich, weil auch. Ich kann mir ja sowas wie so ein Schiebedach gar nicht leisten.
Ach so.
Ja. Habe ich nicht. In beiden Autos, die wir haben, habe ich das.
So. Nein, das ist keine Frage. Ich glaube eher, dass wahrscheinlich ein Schiebedach zu haben wahrscheinlich eher ein Ausdruck von Armut ist. Denn wenn man reich ist, hat man ja bestimmt ein Cabriolet oder irgend so ein Hardcase-Dings, was sich da zurückschraubt. So, also gibt ja, man könnte ja im Lago Maggiore, da fahren ganz viele reiche Leute um den Lago Maggiore, die alle tollste Coupés haben, Cabriolets, Oldtimer, neue Sachen, also Autos, 60.000, 80.000 Euro ist da nichts. Da fängt das gerade mal an. Das sind reiche Leute.
Ja, schön.
Aber arm sind die auch nicht, ne?
Nee, ich kenne auch relativ reiche Leute und ich kenne aber auch durchaus arme Leute. Und als Pfarrer, viele Leute haben ja so den Ruch, dass wir sagen, also Pfarrer gehören ja zu den Reichen. Mhm. Und andere sehen das wieder anders, ne? Also wir bewegen uns tatsächlich irgendwo dazwischen.
Reichtum ist relativ. Also ein Pfarrer verdient ja ungefähr so viel, wie ein Lehrer verdient, würde ich mal so sagen. Und das ist ja auch vielleicht, weiß nicht, ob das angemessen ist oder nicht, aber man hat ja ein sicheres Einkommen. Finde ich nicht gerade wenig und man kriegt es sicher jeden Sonntag. Nein, das nicht. Nein, das soll der Wunsch denken. Einmal im Monat, soll ich eigentlich sagen, einmal im Monat überwiesen und zwar die Landeskirchenpfarrer ja immer am Anfang des Monats. Und dann haben sie erstmal so ihr Geld und können das ausgeben und es reicht. Für viele Dinge reicht es. Man hat eine Wohnung, man hat ein Auto, man kann in Urlaub fahren. Du musst nicht gucken, ob du die Salami von gut und günstig kaufst oder eine Markensalami. Das ist schon Freiheit, die damit verbunden ist und eine gewisse Sicherheit und ein gewisser Reichtum.
Ja, die Miete für den Dienstsitz ist auch schon abgezogen.
Genau. Also das ist reich, aber es gibt natürlich Leute und die sind ja so versteckt. Also die sieht man an solchen Urlaubsorten oder hier in Koblenz in der Mosel. Da gibt es natürlich schöne Yachthäfen und da stehen die Yachten rum. Manche sind so groß wie ein Wohnmobil, aber manche sind auch nochmal deutlich größer. Und dann denke ich so, wow, das sind Leute, die haben Kohle, die legen da an und gehen dann so schön in so ein Hotel und trinken so ihren Aperol und steigen da wieder ein. Und die sind deutlich reicher als wir.
Ja, das mag sein. Und du hast ja vorhin schon gesagt, manchmal erwischst du dich dabei, dass du dann auch so ein bisschen neidisch wirst.
Ja, also das ist eine ganz, also ich da hier im Podcast darf ich es ja mal sagen, aber.
Wir sind ja unter uns, hört ja keiner.
Genau. Zu. Neid ist ja eigentlich, man darf ja nicht neidisch sein. Das ist eine schlechte Eigenschaft, die gilt vielleicht als Schwäche und auch im christlichen Sinne wahrscheinlich als unchristlich vielleicht, weil ja wir alles geschenkt bekommen und haben und tun. Aber ehrlich gesagt, wenn ich da vorbeifahre und denke so, wow, die sind da so, auf diesen Schippern da so rum und haben da dicke Motoren und so, dann denke ich manchmal, das hätte ich tatsächlich auch gerne, glaube ich. Oder ich würde das auch gerne mal machen oder so. Oder wie gesagt, auch im Lago Maggiore, wenn du diese Palmengärten siehst mit riesigen alten Villen und was weiß ich. Denke so, oh, da kann man mal Urlaub machen für eine Woche, aber ich würde da auch gerne mal länger sein oder sowas. Stimmt, also muss ich zugeben. Wolfgang, sag mal, ey, bist du nie neidisch? Oder?
Natürlich nicht. Also ich habe doch alles, was ich brauche. Nein, also ich muss ja leider gestehen, dass ich auch ein durchaus kommerziell tickender Mensch bin, der manchmal einfach gerne was hätte. Mhm. Ich merke, manches, man wird ja auch älter, so manches wollte ich als junger Mensch immer gerne im Laufe des Lebens mal erreichen oder mal haben. Jetzt könnte ich mir das ein oder andere, nicht alles sicherlich, aber das ein oder andere sogar vielleicht leisten, aber jetzt möchte ich es gar nicht mehr. Und anderes bleibt unerreichbar. Also so, ja, es ist so, manchmal ist es dann ja so, dass man denkt, ja, das war mal so ein Lebenstraum, aber das wird nichts werden. Also ich wollte über Jahrzehnte, muss ich wirklich sagen, meines Lebens wollte ich immer so einen amerikanischen Oldtimer haben. Das war, da war ich also schon mit 15 und das zog sich durch bis in die 40er, war das immer ein Traum von mir, mal so ein Straßenkreuzer zu haben, so ein Flossenschiff aus den 50ern, ne? Also so ein End-50er. Als nicht, natürlich nicht als wie du jetzt deinen Oldtimer als Daily Driver, sondern schlichtweg, um ihn zu haben. So. Und vielleicht mal bei so einer, bei besonderen Gelegenheiten oder bei irgendwelchen Treffen oder so damit mal aufzuwarten. Ne? Aber ja, wäre vielleicht sogar, wenn man es jetzt unbedingt wollte, realisierbar. Aber ich denke, ja, also jetzt, ich hätte gar keine Zeit, mich darum gebührend zu kümmern und so. Und dann ist es letztlich vielleicht nur noch ein Klotz am Bein. So.
Ja, vielleicht. Also denn du hättest Leute, die deinen Job noch machen. Oder es kann auch eine Form von Reichtum sein, wenn man zum Beispiel nicht so viel mehr arbeiten muss, zum Beispiel, also mehr Zeit für andere Dinge hat. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, kann es natürlich auch ein Reichtum sein, Arbeit zu haben. Ja, das ist vielleicht manchmal ein bisschen komisch, wenn man so einen blöden Job hat, aber wenn man etwas hat, was man gerne tut, dann ist es auch ein Reichtum, das tun zu dürfen. Ne?
Ja, und bei allen Klagen über Sachen, die wir nicht haben oder die nicht so gehen oder so, oder dass Leute reicher sind, muss man ja sagen, dass wir in Deutschland generell in den allermeisten Fällen relativ reich sind im Vergleich zum Rest der Weltbevölkerung. Also es gibt ja wirklich Länder und Kontinente, in denen es, bei denen es den Menschen so viel schlechter geht, als selbst den Armen bei uns. Und denen geht es natürlich längst nicht so gut wie uns jetzt hier. Und uns geht es wieder nicht so gut wie anderen. Es ist eine riesige Schere von Arm und Reich bei der Menschheit. Ne?
Ja, genau. Das ist natürlich immer was Relatives. Und ich glaube, egal wo man ist, man guckt immer auf die, die etwas reicher sind und denkt so, die haben noch ein bisschen mehr. Man guckt, glaube ich, immer mit Schrecken auf die, die ärmer sind, auch aus egoistischen Gründen, weil natürlich man auch von Armut bedroht sein kann. Also man kann ja auch absteigen natürlich. Aber ich glaube, diese Ungerechtigkeit, die dahinter liegt, die ist ja doch irgendwie ein Stachel, weil ich denke mal so, auch in unserem Land, das wirklich sehr reich ist, gibt es genug Leute, die doch auch arm sind. Also die jetzt zum Beispiel doch unter der Inflation einfach sehr leiden tatsächlich, wenn Butter plötzlich 3 Euro kostet. Das ist schon mal ein Punkt. Oder wenn du eine Familie hast und vielleicht irgendwie Fleisch kaufen willst und die Preise sind auch da explodiert, dann wird das schon enger und dann spürt man das schon. Also, dass man vielleicht doch mal überlegt, ob man nochmal Nudeln mit Tomatensauce macht oder nicht. Davon gibt es viele und man man lebt immer in Bereichen, wo man das nicht so sieht, finde ich. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Bad Oeynhausen lebt, erstmal sieht man das nicht so. Koblenz ist das genauso. Nur in bestimmten Ecken sieht man das, weil Armut auch irgendwie versteckt wird, finde ich.
Das ist auch so, die Menschen, also ist auch mit meiner Erfahrung als Pastor, dass viele Menschen, die eigentlich wirklich hilfebedürftig wären oder arm sind, das aber nicht möchten, dass das Umfeld das mitkriegt. Ne? Da wird der äußere Schein sehr gewahrt, also da wird eben auch zugesehen, dass Wohnumfeld oder so dann irgendwie, dass alles ordentlich ist für die Nachbarschaft und so. Nur wenn man dann über die Türschwelle kommt, dann weiß man auf einmal, oh, sieht ganz anders aus. Ne? Und andersrum gibt es natürlich auch Leute, die völlig über ihre Verhältnisse leben und dann arm sind. Also ich weiß noch, dass ich früher, das war noch im Ruhrgebiet, mal eine Familie hatte, die ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Pastor, wir haben nichts zu essen. Wir brauchen Unterstützung. Mhm. Wir können uns überhaupt nichts zu essen leisten. Und dann bin ich mal mit zu denen nach Hause gekommen. Und da standen also, da bin ich bald umgekippt, da hatten die einen gewaltigen Fernseher im Wohnzimmer stehen. Also wirklich quasi so ein Kino. Damals waren die Fernseher ja noch ein bisschen anders. Eine riesen Stereoanlage. Alle Personen saßen im Zimmer und drückten auf ihrem Handy rum. Die Handyverträge waren damals auch noch deutlich teurer. Also da stand alles drin in diesem Zimmer, was man in irgendeiner Weise medial nutzen kann. Ja, das war dann eben so. Die hatten, wenn man das alles kauft, dann hatten sie einfach kein Geld mehr, um was zu essen.
Genau, aber manchmal, das habe ich auch immer gedacht, gibt es auch harmlosere Beispiele, wo Leute halt einfach dann sich irgendwie Pizza kaufen die ersten 10 Tage des Monats und hinterher nichts mehr haben. Allerdings finde ich, ist auf der einen Seite von außen gesehen, denkt man, Mensch, wenn die auch ein bisschen besser wirtschaften würden, dann wäre es doch besser. Aber zwei Sachen. Das eine ist, auch wenn man arm ist, glaube ich, möchte man trotzdem mal Luxus haben. Also, dass man mal über die Stränge schlägt, sich was leistet, was man sich, oder was kauft, was man sich nicht leisten kann. Und all diese Debatte, dass man auf die Armen guckt, die ja irgendwie gucken müssen, verdunkelt natürlich, dass ganz viele Leute auch in Deutschland, also ganz, ganz wenig, muss man eher sagen, ganz, ganz reich sind, so reich, dass es für uns gar nicht mehr vorstellbar ist. Also 20% der Bevölkerung haben 80% des Vermögens. Das wird immer spitzer. Also ich glaube, die ersten 10 haben wahrscheinlich dann keine Ahnung, 90% des Vermögens. Das heißt, man guckt, ist ja auch so eine Geschichte gewesen, dass man guckt auf die Hartz-IV-Leute, was erschleichen und so. Aber man guckt nie auf die, die auf ihrem Reichtum sitzen, vielleicht auch den verdient oder meistens, glaube ich, eher geerbt haben und nichts wollte damit machen, als sich eine Tür zuzumachen und das irgendwie im Kämmerlein zu genießen. Und wenn die Geld ausgeben, dann sagt man, ja, die geben es nicht in den Arm. Also eine gewisse, da ist auch so eine Ungerechtigkeit drin, finde ich. Also Neiddebatte ist das eine, das will man nicht, aber eine Ungerechtigkeit, eine soziale Ungerechtigkeit, die muss man auch benennen.
Ja, dann ist es eben manchmal auch wirklich schwierig, wenn man sieht, wie viel an manchen Stellen für den eigenen persönlichen Luxus rausgehauen wird und wie schlecht es daneben anderen Leuten geht. Ne? Und das ist dann, das spielt dann keine Rolle. Und das muss man natürlich sagen, ist in unserer Gesellschaft ein Stück weit angeglichen durch die vielen sozialen Leistungen, die der Staat aus den Steuereinnahmen eben für die Bürger macht. Also wenn man jetzt so die Texte die biblischen Texte dazu nimmt, da waren ja völlig andere Verhältnisse. Man bedenkt also Krankenversicherung, Arbeitslosengeld, Rente oder irgendwie Altersversorgung, Verdienstausfall, Witwengeld oder irgendwie, das gab's ja alles nicht. Mhm. Ja, wenn Leute Tagelöhner waren, dann hatten die entweder am Tag Arbeit, hatten Glück, und wenn sie keine Arbeit hatten, dann hatten sie auch kein Geld, dann hatten sie auch nichts zu essen.
Genau. Und das finde ich auch, also wenn das habe ich auch manchmal gedacht, wenn Leute an der Tür stehen und sagen, ja, aber Jesus hat doch auch und in der Bibel steht doch Almosen geben, dass ich so gedacht habe, natürlich, wir leben in einem System, wo Menschen erstmal eine gewisse Grundsicherung haben. Und das ist gut und das darf man auch nicht vergessen, finde ich. Also, dass wir wir jedenfalls in einem Land leben, glaube ich, wo Armut auch, also im Grunde genommen erstmal auch ein Stück weit ausgeglichen wird, ein bisschen. Trotzdem bleiben die Menschen arm, auch die Sozialleistungen haben. Und gegenüber steht natürlich immer noch große Verdienste, große Vermögen auf der anderen Seite, von denen diese Menschen nur träumen können. Und ich glaube, wenn man das Nötigste zum Leben hat, ist es gut. Aber trotzdem bleibt ja noch oft vieles auf der Strecke, wie Kultur zum Beispiel oder mal mit Freunden einen trinken gehen. Also da haust du auch mal irgendwie 30 Euro, 40 Euro raus, wenn du das machst. Und was? Das können, weiß ich jetzt nicht, aber das können Menschen, viele Menschen nicht. Hm. Und das grenzt sie aus, das macht sie unzufrieden. Und das fällt einem übrigens wieder auf die Füße, weil die Leute, die sich so abgehangen fühlen, auch in gewisser Weise so eine brodelnde Masse sein können. Manchmal denke ich, vielleicht ist es so, dass sie mit bestimmten Konsumgütern auch so ein bisschen stillhalten oder stillgehalten werden, aber nicht auf die Barrikaden gehen oder so. Hm. Könnten sie vielleicht.
Hm. Ja, also damals zur Zeit Jesu, da war das wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Ne? Also Thema Ehe, muss man sich ja klar machen, war nicht unbedingt nur so eine ethische oder moralische Angelegenheit von wegen, bis dass der Tod euch scheidet, so hoho, sondern das war ja natürlich auch eine soziale Geschichte, dass damit klargemacht wurde, wenn Partnerinnen oder Partner älter werden, vielleicht nicht mehr so attraktiv sind, wenn der Mann in der patriarchalen Gesellschaft nicht mehr arbeitsfähig war durch einen Unfall oder durch sonst was oder durch eine Krankheit, wenn was auch immer passierte, dann war der Ehepartner oder die Ehepartnerin quasi die Sozialversicherung. Ne? Das war das, was einem dann sozusagen noch irgendwie Lebensversorgung versprach. Und darum geht es natürlich auch ganz massiv, ne, bei diesen, bei diesem Versprechen. Also steht bitte in guten und in schweren Tagen einander bei, gleichermaßen. Und ja, Jesus nimmt ja bei Lukas im 16. Kapitel, was ja zufällig für den kommenden Sonntag Predigtext ist, das ist ja ein Ding, ne? Hör mal, wie das jetzt sich, wie das auf einmal so zusammenpasst.
Stimmt auch gar nicht.
Also Lukas 16 ab Vers 19, da erzählt Jesus eine Geschichte. Es ist ja eine Geschichte, die ist so nicht passiert, aber die erzählt Jesus und da geht es auch mächtig um Arm und Reichen.
Genau. So ist sie nicht passiert, aber manches, was da drin steckt, passiert schon. Genau. Es ist eine Geschichte von Arm und Reich und es gibt einen in der Geschichte, dessen Name tatsächlich überliefert ist und bekannt ist, Lazarus. Und ja, das ist der eine, der andere ist einfach nur der reiche Mann.
Und das ist nicht der Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt, wohlgemerkt. Den hat es ja, also das war ja wirklich eine Begebenheit da, die in den Evangelien erzählt wird, während hier der Lazarus ja nur eine Beispielfigur ist, die Jesus erzählt. Ne?
Genau, auf jeden Fall hat er einen Namen. Das, das wissen wir aus biblischen Kenntnissen. Wenn jemand einen Namen hat, dann ist das schon irgendwie, dann ist er bekannt, dann ist er greifbar und ja, er ist einfach bekannt bis heute. Auch wenn er vielleicht nicht verwechselt oder verwechselt werden kann, aber er ist bekannt.
Ja, und interessanterweise geht es ja um den armen Mann mit Namen Lazarus und um einen reichen Mann und wir wissen nicht, wie der heißt.
Ein namenloser Reicher, genau, dessen Name nicht überliefert ist.
Dann ist das aber ein armer Reicher.
Ja, das ist schon mal Pech für ihn, finde ich auch. Aber das hat ja auch einen Grund, warum das dazu kommt. Also dieser Arme mit Namen Lazarus, der liegt vor der Tür und hat Geschwüre. Also das stellt mir jetzt irgendwie so nicht gerade schön vor. Mhm. Und lebt von dem, was aus dem Tisch oder vom Tisch des Reichen runterfällt. Genau. Also eine ganz schreckliche Sache eigentlich, von den Resten sozusagen.
Ja, da gibt es ja auch eine Menge Gemälde so, ne? Also in Kirchen, aber auch so in der Kunst des Mittelalters, irgendwie die das darstellen. Also habe ich schon Verschiedenes gesehen, auch ganz berühmte Gemälde, wo also dann die Hunde an den Geschwüren des Armen lecken und wo dieser Arme dann da so, so irgendwo in der Ecke hängt, dass er praktisch das, was vom Essen des reichen Mannes vom Tisch fällt, dann vielleicht irgendwie erreichen könnte und so.
Genau. Also das ist die weltliche Ungerechtigkeit, die, finde ich, ein bisschen was widerspiegelt von dem, was wir gerade auch beschrieben haben. So ist das in der Welt. Also die einen sind eben die Reichen und was so ein bisschen vom Tisch runterfällt, sozusagen, kriegen dann die anderen. Und das ist ja auch so. Und das Thema Krankheit und Armut sind ja auch oft miteinander verknüpft. Also ich finde, das ist schon sehr realistisch.
Ja.
Hm. Genau. Da war so weit. Aber jetzt kommt so ein Punkt, wo es dann nicht mehr direkt, glaube ich, eine realistische Erzählung sein kann, denn die beiden sterben. Beide. Der Reiche wird begraben übrigens. Und dann kommen sie ja irgendwie in die Hölle. Also er kommt in die Hölle. Der Reiche.
Der Arme nicht. Ne? Der Arme stirbt und wird von den Engeln getragen in Abrahams Schoß, heißt es da.
Genau. Da gibt es ja auch viele Lieder, ne? Ja. Der Abrahams Schoß, genau. Gospels und so. Genau, also das sind die schon mal getrennt. Der eine in der Hölle, der andere auf Engeln getragen. Und jetzt kommt dieser Reiche auf diese echt unverschämte Idee, ja, dass seine Qualen in der Hölle gelindert werden sollen, indem der Lazarus geschickt wird und irgendwie seinen Finger irgendwie in Wasser taucht und ihm damit die Zunge kühlt.
Ja.
Der nächste Mann, der kommt in die Hölle und hat es immer noch nicht geschnallt. Also der ist immer noch, dass er denkt, ja, ne, also...
Könnte der Lazarus mir bitte etwas Erleichterung verschaffen? Das
Service könnte etwas besser sein hier. Deswegen ist gar nicht 5-Sterne-Hölle, Mist.
Wobei es ihm ja wohl wirklich dreckig geht. Also die Formulierung, denn ich leide Pein in dieser Flamme.
Ja.
Ich glaube, also das ist auch schon eine üble Vorstellung, ja.
Ja, man weiß ja auch gar nicht genau, warum der eigentlich in die Hölle gekommen ist. Also die Frage ist, ob Reichtum an sich ist vielleicht ja noch gar kein Grund, dort in die Hölle zu kommen. Ich vermute, es ist deshalb, weil er einfach den Armen niemals gesehen hat vorher, oder?
Ja, keinen Blick dafür gehabt hat und es ihm vielleicht auch schlichtweg egal war. Ne? Ist wohl so.
Genau. Das könnte der Grund sein, wissen es nicht. Vielleicht hat er auch andere Sachen gemacht. Also, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist er da jetzt, genau. Ja. So, dann kommt diese Sprache. Abraham sprach.
Ja, Abraham spricht, ne? Also der Stammvater. Genau. Sind ja beides, das kann man ja auch dann sagen, sind ja beides sicherlich Kinder Abrahams, der Reiche und der Arme. Ne?
Genau.
Ist ja so im Volksverständnis, im Volk Israel so, dass man sagt, also wir alles die Kinder Abrahams nach der Verheißung und da wird ja letztlich deutlich gemacht, ihr gehört beide zum gleichen Volk, aber ihr seid trotzdem offenbar sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, dann könntet eigentlich Geschwister sein, vielleicht sogar in gewisser Weise, genau. Ja, dann sagt Abraham, okay, ne, zu dem Reichen, du hast ja schon so viel Gutes in deinem Leben erlebt und Lazarus nicht und und jetzt sozusagen, ich sag mal, nach dem Tod findet da so eine Art Ausgleich statt. Der das im Leben gut hatte, wird jetzt gequält und der das im Leben schlecht hatte, wird jetzt getröstet, heißt es. Genau. Mhm. Genau. Und das ist natürlich eine Passage, ein Gedanke, der in der Wirkungsgeschichte dieses Textes, glaube ich, schon oft auch fatale Folgen gehabt hat, weil man gesagt hat so ein bisschen, ja, ne, die Armen, ach ja, geht euch schlecht jetzt hier und so, aber im Himmel wird es euch besser gehen. Was man zu den Reichen gesagt hat, weiß ich nicht, aber so hat man, glaube ich, auch immer wieder versucht, Leute ruhig zu halten, zu trösten vielleicht auch, aber vor allem, glaube ich, auch einfach still und ruhig zu halten, einzulullen, damit diese weltliche Ungerechtigkeit erhalten bleibt. Und es waren auch durchaus die Kirchen, die diesen Gedanken mit da vorne getrieben haben, weil die ja selbst übrigens auch nicht immer ganz arm waren und übrigens auch noch nicht sind.
Wohl wahr. Lars, ich muss dich zwischendurch bitten, deine Kamera mal ein bisschen zurückzuschieben. Denn, die Podcast-Hörer können das ja nicht sehen, aber irgendwie war Lars' Kamera verrutscht und ich habe von Lars jetzt nur noch das Gesicht ab der Nase aufwärts gesehen. Du sahst so ein bisschen aus, früher in den 80ern gab es so Sponti-Dinger, so Kilroy's Watching You. Das war dann immer so eine Gestalt, die so über die Mauer guckt und man genau so sahst du jetzt.
Ja, das liegt daran, weil ich gleichzeitig so ein bisschen auf den Bibeltext geguckt habe. Ne?
Ja, das ehrt dich natürlich.
Ja, genau.
Ich habe jetzt wieder nicht in die Bibel, sondern auf dich geguckt und das war dann wieder, da siehst du schon wieder, wo das hinführt.
Genau. Wir wiederholen das nochmal. Also, das war trotzdem eine Geschichte, mit der man Menschen vertröstet hat, eingelullt hat, die arm waren. Haben die Reichen benutzt, auch die Kirchen.
Ja,
das war der Schlussgedanke, bevor ich auf dem Bildschirm bin.
Aber auch, auch der relativ schnelle und, glaube ich, nicht wirklich wichtige Schluss, wer hier arm ist, der kommt in den Himmel und wer reich ist, kommt in die Hölle.
Genau.
Na, weil das ja ist ja nun auch so die unmittelbare Folge, also sehr, sehr schnell in Jesu Erzählung. Naja, und dann kommt der Reiche doch zumindest noch auf die Idee, dann soll der Lazarus, wenn er ihn schon nicht wenn er ihm schon nicht helfen kann, dann soll der Lazarus doch bitte in das Haus seiner Familie gehen. Also nicht Lazarus' Familie von dem Reichen. Er hätte noch fünf Brüder. Und dass der Lazarus denen bitte Bescheid sagt, dass sie nicht so leben sollen wie der Verstorbene, damit sie nicht auch in die Hölle kommen. Also auch da geht es nicht darum, irgendwie eine Einsicht zu haben, sondern es geht nur darum, das wollen wir ja nicht. Das möchten wir ja vermeiden.
Ja, nur wieder seine eigenen Leute. Erstmal wieder nur die Männer und dann wieder nur die eigene Familie. Der hätte ja auch sagen können, okay, also wir müssen das mal allen Leuten sagen, dass das so ist. Vielleicht auch den Armen übrigens auch, aber den Reichen auch. Aber nö, er denkt wieder irgendwie nur in seinem eigenen Umfeld, in seinem eigenen Bereich. Das ist wieder Egoismus im Grunde dabei, ne?
Ja. Und dann sagt Abraham ja, also sie haben Mose und die Propheten. Es steht genug in den Schriften sozusagen, sie können sich daran orientieren, dann wissen sie Bescheid. Und dann sagt der Reiche, nein, das haben wir zwar alles, aber das reicht ja nicht. Also wenn einer von den Toten auferstehen würde, dann würden sie hören. Und dann kommt ja dieses Schlusswort von dem Abraham, der dann sagt, wenn sie darauf nicht hören, dann werden sie auch nicht auf jemanden hören, der von den Toten aufersteht.
Genau. Das ist doch richtig genial, finde ich, weil ich finde, das zeigt nochmal, dass dieses ganze Auferstehung sozusagen, was ja auch ein wichtiger Punkt natürlich ist, aber auch nicht alles, was gesagt wird, wie so ein Zauberwisch sozusagen ins rechte Licht rückt, sondern es gibt noch eine ganze Menge drumherum sozusagen und diese Geschichte ist ja aufgeschrieben eben als Warnung, ne? Also man kann diese Geschichte lesen, man kann sie hören und sie ist ja nicht für den reichen Mann, der da in der Geschichte vorkommt, geschrieben, sondern sie ist für uns geschrieben. Ich sage mal, nicht nur für die Reichen oder für uns als Reiche eben auch, das nicht aus dem Blick zu verlieren, dass eben nicht nur man selbst und die eigene Familie im Mittelpunkt steht, sondern man den Blick bitteschön auch weiten muss. Und ich glaube nicht, das kommt jetzt auch ja so moralisch irgendwie rüber. Also ich glaube jetzt nicht, dass man alles verzichten muss und alles abgeben muss. Das steht auch gar nicht da. Bloß der Unterschied, glaube ich, zwischen den beiden, der eine, der da krank ist und die Hunde lecken die Geschwür und der andere, der in seinem Palast sitzt, ist das eine. Und überhaupt nicht zu gucken auf den anderen sozusagen. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem.
Ja, und ich glaube, dieser Vater Abraham in der Geschichte, der ist wichtiger, als man das meint zum Verständnis, weil der macht nämlich deutlich, dass die beiden doch schließlich, wie du vorhin schon sagtest, auch Geschwister sein können. Dass die also, sie sind beide, sie berufen sich auf das gleiche Heilsgeschehen.
Genau.
Ne, auf den gleichen Bund mit Gott. Sie berufen, bloß der eine hat nichts davon und der andere, dem ist das quasi egal. Der nimmt das für sich als selbstverständlich an. Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Gesellschaft auch sehr massiv ist, dass man also, wenn es einem relativ gut geht, das für sich selbst als selbstverständlich nimmt und sagt, ja, die anderen müssen sehen. Und hier wird eben deutlich gemacht, also wenn man das ernst nimmt, dass wir alle in Gott Schwestern und Brüder sind, dann gehört da auch zu, dass wir einen Blick füreinander haben.
Genau, und das zeigt ja nochmal, wir haben es ja gesehen, wir gucken auf die Tankstellenpreise und vergessen darüber, dass, weiß ich nicht, in Libanon kein Brot mehr ist, weil das Getreide festhängt. Das ist diese Öffnung. Und die Frage bleibt natürlich immer bestehen, auch auf welche Seite dieser Erzählung stellt man sich? Empfindet man sich eigentlich automatisch als der Reiche, der jetzt gemahnt werden muss? Man darf sich auch als der Arme, vielleicht ist man auch der Arme, obwohl wir wirtschaftlich bestimmt gut genug dastehen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Formen von Armut, die auch noch hinzukommen. Also, dass Lebenschancen sich nicht realisiert haben oder dass sich Wünsche, also ich meine jetzt wirklich Lebenswünsche nicht erfüllt haben, andere Dinge, dass man nur noch, weiß ich nicht, unbestimmte Dinge kreist gedanklich. Also, es sind ja auch Formen von Armut. Und auch da geht es, glaube ich, um das in den Blick nehmen. Ich will das jetzt nicht spirituell auflösen, weil da ist eine sozialkritische Komponente in dem Text.
Das
ist eine politische Komponente, genau, aber nicht ausschließlich. Ich glaube, man muss es umfassend sehen. Und ich glaube, das heißt schon, die wirklich finanziell Armen in den Blick nehmen, auch in der Politik natürlich auch, und trotzdem aber generell sich im Blick haben, also auch untereinander. Das könnte, glaube ich, so die Botschaft für uns alle sein.
Ja, und am Schluss noch dieser Satz, ne? Denn dann glauben sie auch nicht, wenn jemand von den Toten auferstünde. Da weist Jesus natürlich auch so ein bisschen, denke ich, auf sich selber hin. Und auch da, auch aktuell und schon länger ja so viele Leute, die dann sagen, ja, Auferstehung, das ist doch Quatsch, das geht doch gar nicht. Und also wenn jemand von den Toten aufersteht und dann Botschaften hat und Gutes tun und so, und dann die erste Reaktion ist, ja, das geht doch gar nicht. Also das gibt's auch nicht und das glaube ich auch nicht. Das ist dann so, ne? Also dann sagen die Menschen nicht, also Donnerwetter, da ist jemand von den Toten auferstanden und zu uns gekommen, sondern dann heißt es, nee, das glaube ich nicht. Das ist schon so, ne? Also so ticken wir, glaube ich, als Menschen.
Genau, und in dem Text ist ja so, dass wenn sie es glaubten, oder man muss fast sagen, glauben würden, dann hieße das wahrscheinlich immer noch nicht unbedingt zwangsläufig, dass es zu einem sozialen Ausgleich kommt. Mm. Das ist jetzt bitter.
Nein, das ist ja leider seit 2000 Jahren auch noch nicht so wirklich passiert. Ne?
Genau. Und darum ist es halt immer Teil mancher der Kirche und auch die Gläubigen oft vorgeworfen, dass sie sehr sich um sich selber und ihre Spiritualität drehen. Aber es gibt auch eine andere Seite in der Kirche. Das ist die Diakonie, das ist das Gute tun, das ist Gerechtigkeit, das ist Abgeben. Und auch darüber wird, glaube ich, nicht nur viel geredet, das wird ja auch getan. Also wenn man mal sieht, auch was an Kollekten auch aufgebracht wird zum Beispiel, das ist natürlich auch erheblich zum Teil. Ne?
Ja, was also auch einzelne Menschen anspenden an Aktionen und Aktivitäten irgendwie machen und was einzelne Gemeinden machen, was Kirchen gerade, es ist, ich glaube schon, dass an vielen Stellen da ganz, ganz viel passiert, was auch in Richtung dieses dieser Geschichte vom reichen Mann, vom armen Lazarus in diesem Sinne ist. Es könnte natürlich wahrscheinlich immer noch deutlich mehr sein, aber wenn ich mir vorstelle, wenn das alles nicht wäre, dann sähe es ja noch deutlich finsterer aus. Und ich finde es einfach manchmal auch schade, dass immer bei Kirche nur noch von den negativen Dingen gesprochen wird. Man kann sicherlich sehr, sehr viel kritisieren, gar keine Frage. Und ich wäre der Letzte, der das Gegenteil behauptet.
Dann aber, sag doch mal was Positives.
Aber man muss einfach auch mal sagen, also es passiert bei Kirche auch unglaublich viel Positives. Und zwar auch im Kleinen und ganz Kleinen, so überall. Weil was eben, da kommt eben kein Reporter. Ne? Da kommt kein Detektiv und deckt das auf oder so, sondern das passiert einfach und es gibt, da redet auch keiner groß drüber und so. Und das verändert aber an ganz, ganz vielen Stellen überall die Welt immer so ein kleines bisschen.
Schlechte Nachrichten, darüber rede ich mit meinen Anwärtern und Anwärtern auch immer. Schlechte Nachrichten erzeugen Klicks und Klicks erzeugen Werbeeinnahmen. Das heißt, schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach viel besser. Das ist so, davon, es gibt auch viel zu berichten, auch Negatives, aber das finde ich auch. Das Positive darf man auch sehen. Ich glaube, es sind auch nicht nur diese Krümmelchen, die vom Tisch fallen. Es könnte wirklich manchmal auch mehr sein und unsere Kirche ist ja, wie gesagt, sehr reich, auch wenn sie ständig darüber klagt, wie arm sie ist. Trotzdem finde ich, da wird wirklich auch viel getan. Vor allem Einzelne tun auch sehr viel. Und es waren in meiner Gemeinde oft wirklich auch diese Armen, ne? Die wirklich unendliche Summen anscheinend, so nach dem Gottesdienst, kennst du so in der Hand, ne? Der 100-Euro-Schein klebt so in der Hand und sagt, ach ja, Pastor, schöne Predigt, schönen Sonntag, dann gucke ich, was habe ich denn in der Hand? Oh.
Ja, ja.
Das gibt's.
Ja, da kenne ich auch. Also ein älteres Ehepaar, das bei uns hier immer wieder plötzlich vor der Tür steht und mehrere 100 Euro spendet. Sagt, nein, uns geht's gut und wir brauchen das nicht. Und andere brauchen das dringender.
Wahrscheinlich ist das der wahre Reichtum. Und da schließt sich der Kreis ein bisschen. Also ich sage es jetzt doch mal, bei allem, was ich am Anfang gesagt habe, ich bin auch ohne Yacht wirklich glücklich. Also, und ich fahre auch sehr gerne mit meinem Young Oldtimer durch die Gegend. Das ist eigentlich Freude genug. Ja. Also das, wenn man sich da im Moment drauf besinnt. Ja, und ein schönes Gespräch wie mit dir zu führen, ist übrigens auch eine Bereicherung.
Ja, das kann ich natürlich nur zurückgeben. Und auch wenn man natürlich nie genug Gitarren haben kann, ich bin ja hier in meinem Arbeitszimmer auch von vielen schönen Dingen umgeben, es ist nicht so, dass wir hier, dass es einem dreckig geht und es gibt sicherlich eine ganze Menge Dinge, an denen man sich freuen kann. Genau. Der Mensch neigt natürlich auch immer so ein bisschen dazu, auf das zu gucken, was er nicht hat oder was er noch haben könnte. Mhm. Manchmal ist es auch gut, einfach den Blick mal ein bisschen zu wenden.
So ist es. Ganz genau.
Ja, lieber Lars, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Oder nicht? Genau.
Doch, super schön. Und wenn ihr, die uns zuhört, Lust habt, uns mal zu schreiben, eine E-Mail an die bekannten E-Mail-Adressen oder so eine Sprachnachricht, die man ja auf vielen Podcast-Plattformen senden kann, Spotify, vielen anderen natürlich auch, dann macht das doch einfach mal und sagt uns doch mal, was ihr über das Thema Armut und Reichtum denkt. Das ist doch ein Thema, was irgendwie jeden angeht, finde ich.
Sehr richtig. Und in jedem Fall, bitte bleibt uns gewogen. Man darf uns übrigens auch teilen, ne?
Genau. Teilen macht auch reich.
Genau, richtig. So ist es. Genau. Jo, tschüss.
So, ihr Lieben, ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.